Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Chip and Charge.
Der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert. Auf meinsportpodcast.de.
Petra Kvitova und Dominic Thiem haben in der letzten Woche die Hauptschlagzeilen geliefert, als sie nämlich die Turniere in Stuttgart respektive in Barcelona gewonnen haben. Aber es hat sich dann sonst noch einiges ergeben in der Turnierwelt bzw. in der Tenniswelt bei Damen und Herren. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Andreas Thies, ich bin diese Woche in Sheffield, trotzdem wieder dabei, auch Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Jo, hallo Andreas.
Philipp, ich bin seit Mittwoch beim Snooker. Was habe ich verpasst?
Durchaus einiges, würde ich sagen. Wir haben natürlich mit Stuttgart ein großes Turnier, was einfach sehr viele bekannte Damen jedes Jahr in der Lage ist anzuziehen, durch das ganze Drumherum und so ein bisschen der Auftakt in die Damen-Sandplatz-Saison ist. Wir haben ein sehr traditionelles Turnier in Barcelona, wo Dominic Thiem gewonnen hat und nicht einfach nur gewonnen hat, sondern gegen Rafael Nadal ziemlich klar gewonnen hat. Wir haben ein paar kleinere Turniere und dann einiges an News der Woche, die vielleicht erstmal nicht so groß aussehen, aber durchaus spannend sind und so ein bisschen was über die Zukunft des Tennis verraten, nämlich einen Schuldspruch gegen jemanden, der ganz weit hoch hinaus möchte im Herrentennis. Und wir haben eine Verschiebung des Spielortes des Jahresendturniers bei den Herren und beides so ein bisschen zeigt in eine Richtung, die das Tennismoment nimmt.
Bevor wir anfangen mit den Damen, Top 3 Power Ranking Philipp Joubert im Moment bei Damen und Herren.
Gut, Nadal, Djokovic, Thiem bei den Herren, bei den Damen, Halep, Serena, Svitolina.
Bei Djokovic und Nadal müssen wir uns da tatsächlich nochmal Diskussionen gefallen lassen. Bei den Damen, ja, Serena hat es noch nicht gezeigt, was sie in diesem Jahr auf Sand zu leisten imstande ist, aber wir werden sie sicherlich dann noch sehen und wir werden sie sicherlich auch wieder ganz, ganz stark sehen. Wir fangen jetzt gleich an mit den Damen. Die haben nämlich letzte Woche unter anderem in Stuttgart gespielt. In Stuttgart war natürlich das größte Turnier. Das hat Petra Kvitova gewonnen und das hat sie auf herausragende Art und Weise gemacht. Wir sprechen gleich über die Damen hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Sheffield Shots, das WM-Daily von Total Clearance. Täglich alle Infos zu den Spielen im Crucible Theater mit Christian Oehmicke und Andreas Thies auf meinsportpodcast.de.
Istanbul, Anning und der Porsche Tennis Grand Prix, das waren die drei Ziele der Damen in dieser Woche. Und wir müssen natürlich die größte Aufmerksamkeit dem Turnier in Stuttgart entgegenbringen, weil es dann auch das größte Turnier war, weil es das bestbesetzte Turnier war und weil es der Auftakt in die europäische Sandplatzsaison war. Und eine der Konstanten in dieser Sendung war immer, wenn wir über Petra Kvitova Turniersiege gesprochen haben, haben wir immer gesagt, es gibt so Wochen bei ihr, wo sie einfach dem Rest der Welt zeigt, ich bin die beste Spielerin der Welt und an mir kommt irgendwie erstmal keiner vorbei. Und das könnte so eine Woche wieder gewesen sein. Ja, sie hatte durchaus Probleme in ihrem Viertelfinale gegen Anastasia Sevastova über 3 Sätze. Ja, sie hatte auch Probleme im Halbfinale gegen Kiki Bertens, musste sie auch über 3 Sätze gehen. Sie hatte auch Anfangsschwierigkeiten gegen Annette Kontaveit im Finale. Und trotzdem gewinnt sie das Turnier und steht am Ende da als erste Turniersiegerin im Jahr 2019, die zweimal ein Turnier schon gewonnen hat, 2 Turniersiege jetzt in diesem Jahr feiern konnte. Und sie hat mal wieder ihren Status untermauert. Sie ist auf Platz 2 in der Weltrangliste, aber nicht mehr weit weg von Naomi Osaka. Und insgesamt war es mal wieder eine ganz fantastische Woche für die Tschechin.
Ja, das auf jeden Fall. Das Turnier ist in der Vergangenheit sicherlich schon besser besetzt gewesen. Also nichts gegen die Besetzung in diesem Jahr. Wir hatten immer noch 6 der Top-10-Spielerinnen dabei oder 6 der, sagen wir sogar, Top-12-Spielerinnen dabei. Und von daher fehlte so ein bisschen die absolute Ausnahmesituation oder Ausnahmeklasse, die wir in den letzten Jahren dabei hatten. Und Petra Kvitova hat sich in der Vergangenheit als eine Spielerin hervorgetan, die auf schnellen Sandbelägen durchaus sehr gute Resultate erzielen kann. Wir denken an Madrid, wo es ja in der Vergangenheit gut gelaufen ist. Auch in Paris, wenn es warm und schnell war, sind die Resultate gut gewesen. Hier, das können wir auf jeden Fall festhalten, war es ziemlich schnell indoor. Und da haben wir gesehen, dass einfach ein Belag, der Petra Kvitova sehr entgegenkommt. Was das jetzt bedeutet, wenn sie nach Paris kommt und dort irgendwie auf die Svitolina, so ein Halep dieser Welt trifft, ob sie sich dort auch durchsetzen kann, das weiß weiß man nicht. Das hat sie in der Vergangenheit so noch nicht gezeigt, aber es war auf jeden Fall eine beeindruckende Woche. Ich denke, wo wir bei ihr immer drauf achten müssen, sie hat in diesem Jahr eine Chance, irgendwann die Nummer 1 der Welt zu übernehmen. Sie hätte 2, 3 Siege früher im Jahr noch gebrauchen können, um Osaka dort zu verdrängen und dann wirklich das mal einzutüten. Aber sie baut sich im Moment ein Renommee auf, mit dem die Chance ziemlich groß ist, dass sie es im Sommer oder im Herbst schaffen sollte, endlich die Nummer 1 der Welt zu werden.
Wir müssen tatsächlich dieses Sternchen dann immer dazu machen, dass Stuttgart etwas andere Bedingungen gibt als zum Beispiel die anderen Turniere. Ich sage jetzt mal diese Woche in Prag und Rabat oder auch in Madrid oder auch in Rom und dann bei den French Open. Das Sternchen müssen wir immer dabei tun, weil hier hat zum Beispiel auch Angelique Kerber schon gewonnen, hier hat Laura Siegemund schon gewonnen, Julia Görges. Verschiedene Spielerinnen haben hier schon gewonnen, die nicht unbedingt dann in der Sandplatzsaison im Rest überzeugen konnten. Also das müssen wir immer noch mit dazugeben, weil es ein bisschen schneller ist. Die Bedingungen in der Halle sind natürlich komplett andere als draußen und trotzdem war dies ein überzeugender Turniersieg von Petra Kvitova. Ja, wir müssen auch dazu sagen, Simona Halep musste vor dem Turnier absagen, Garbiñe Muguruza musste vor dem Turnier absagen, Viktoria Azarenka musste während ihres Matches aufgeben, Naomi Osaka musste vor ihrem Halbfinale aufgeben und trotzdem wird das Petra Kvitova nicht groß stören, weil sie hat hier wirklich sich Selbstvertrauen für den Rest der Sandplatzsaison geholt und selbst wenn es nicht so laufen sollte, wie jetzt in Stuttgart, wird sie trotzdem hier eine sehr gute Saison gehabt haben und dann kommen ja ihre Beläge, dann kommt der Rasen und dann kommen die Sandplätze. Die Hartplätze.
Vor allem, es ist ja so gewesen, dass sie letztes Jahr eigentlich auch eine sehr gute Saison hatte. Das Problem da war, dass sie es eben bei einem Grand-Slam-Turnier nicht umsetzen konnte. Und in diesem Jahr hat sie schon ein sehr gutes Grand-Slam-Resultat gehabt mit dem Finale der Australian Open. Und eigentlich sollte sie in der ersten Reihe der Favoritin in Wimbledon stehen, zweite Reihe in New York und vielleicht dritte Reihe oder so in Paris. Also eigentlich sollte sich es auch in diesem Jahr aus Konstanz, die auf der Tour da ist und dem Resultat am Anfang des Jahres, was ergeben, wo sie dann in der Lage sein sollte, das abzuschöpfen, wenn es wirklich drauf ankommt. Muss man natürlich schauen, weil sie es eben so häufig noch nicht in ihrer Karriere bewiesen hat und das ist vielleicht so ein bisschen dieser ganz kleine Makel, dass sie in den letzten Jahren bei den Grand-Slam-Turnieren so nicht überzeugt hat, aber sie baut sich eine sehr gute Saison auf und das können wir festhalten. Und die Gegnerin, die sie hier besiegt hat im Finale, das war ja eine, die ihr letztes Jahr durchaus ein Beinchen gestellt hat, denn da ging Petra Kvitova auch in die French Open rein als eine, hey, die könnte doch hier gewinnen und dann ist sie, glaube ich, in der ersten Runde an Konterweit, erste oder zweite Runde an Konterweit gescheitert und hier dann einfach mal die Tür zuzudrücken, bevor Gonta weiter durchkommt in einem durchaus guten Match. Das ist, glaube ich, etwas, was Kvitova gut tun kann.
Der Statement-Sieg meiner Meinung nach war aber der gegen Kiki Bertens im Halbfinale, weil Kiki Bertens in den letzten Jahren schon gezeigt hat, dass ihr auf Sand zu den stärksten Spielerinnen der Welt gehört. Sie hat in den letzten Jahren auf Sand fantastische Ergebnisse gebracht. Zwischendurch hieß es sogar, ja, sie bringt nur auf Sand die besten Ergebnisse. Aber wie Kvitova den dritten Satz oder im dritten Satz aufs Gaspedal gedrückt hat, das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja, und wie sie den ersten gewonnen hat. Durchaus ja ein enger Satz. Und eins, ob sie festhalten können, das fiel die ganze Woche auf. Spielerinnen, die gut aufschlagen können, die haben hier ein richtig gutes Turnier gehabt. Kiki Bertens hat sich ja so ein bisschen durchs Turnier durchserviert. Kvitova hat auch sehr gute Aufschlagsleistungen drin gehabt. Und dieser erste Satz war eng, weil beide einfach sehr konzentriert und sehr sicher ihren Aufschlag durchgebracht haben, wenn es drauf ankam. Und Kvitova war dann aber die bessere Spielerin, hat dann den zweiten so einen klassischen Kvitova-Satz drin gehabt und am dritten dann wirklich durchgezogen. War eine sehr gute Leistung von ihr. Satz war ein bisschen enger, als er jetzt hier aussieht. War nicht unbedingt 6-1, war vielleicht eher ein 6-3. Aber sehr gute Leistung von ihr. Kiki Bertens ist vielleicht eine, die wir trotzdem noch ein bisschen höher einschätzen müssen für die French Open, einfach weil sie auf Sand, auf Outdoor-Sand in Bedingungen wie zum Beispiel Rom oder Paris sicherlich die etwas bessere Sandplatzspielerin zurzeit ist als eine Petra Kvitova. Aber wir können trotz dessen, dass wir nun eine Siegerin haben oder eine Spielerin haben, die 2 Turniere gewonnen hat, können wir festhalten, es gibt sie wahrscheinlich wieder, deren 20 Spielerinnen, die in Paris die French Open gewinnen können.
Und vielleicht gibt es ja sogar 20 Spieler, die die French Open bei den Herren gewinnen können. Darüber sprechen wir nachher. Lass uns noch über Annette Kontaveit sprechen. Die hat jetzt mit Platz 15 schon fast wieder ihre Höchstplatzierung in der Weltrangliste inne. Hatte im Halbfinale das Glück, dass Naomi Osaka nicht antreten konnte zu eben diesem Halbfinale. Hat in einem spektakulären Spiel, jedenfalls in den ersten 2 Sätzen, gegen Viktoria Azarenka gewonnen. Im dritten Satz musste Azarenka aufgeben. In der ersten Runde oder in der zweiten Runde hatte sie Anastasia Pavlyuchenkova besiegt. In der ersten Runde Caroline Garcia. Jetzt hatte Kontaveit 2-mal das Glück, dass ihre Gegnerin nicht weitermachen, respektive aufgeben musste. Trotzdem ist das ein richtig gutes Turnier für sie gewesen und sie kann hier erhobenen Hauptes weggehen und vor allen Dingen, sie ist eine, die auch auf den Outdoor-Sandplätzen wirklich gute Ergebnisse erzielen kann.
Ja, ich denke, mit ihr können wir rechnen in Rom und in Paris. So, denn die Auslosung nicht zu bitter für sie ist. Ich meine, wir müssen immer einschieben, alle können auf Serena Williams zum Beispiel sehr früh treffen. Und dann kann natürlich alles wieder vorbei sein. Und dann sieht die Saison auf dem Papier auf einmal nicht so gut aus, die Sandplatzsaison. Aber sie hat definitiv die Fähigkeiten, weil sie athletisch ist und diese Athletik aber dafür nutzen kann, wirklich präzise, harte Grundschläge unterzubringen. Und das hilft natürlich auf dem Sand. Das ist die alte Methode dessen, ich habe mehr Zeit auf dem Sand und deswegen kann ich gut Punkte auf dem Sand aufbauen. Und da fällt sie auf jeden Fall drunter. Das angesprochen, ein bisschen Glück hatte sie. Caroline Garcia in der ersten Runde wirkte einfach platt. Nach dem Wochenende, über das wir in der letzten Sendung gesprochen haben, dann Pavlyuchenkova, das ist sicherlich ein guter Sieg, gerade Indoor, das gegen Azarenka zurückzukommen, da war es ja so gewesen, Azarenka hatte bei 7-5, 5-3 schon aufs Match aufgeschlagen, aber Konterweit kam zurück. Ich denke, sie hätte eine gute Chance im Halbfinale gehabt. Im Finale hat sie den ersten Satz mitgehalten. Ihr fehlt noch so ein bisschen der große Titel, ein Premier-Titel oder ja, einer von diesen Premier-Mandatory-Titeln und natürlich ein Grand Slam. Aber sie baut sich eben auch ein beeindruckendes Jahr und eine richtig gute Karriere zusammen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Annette Konterweit hat im Finale dann gegen Petra Kvitova verloren. Wir müssen allerdings auch noch über ein paar andere Spielerinnen sprechen, unter anderem über Viktoria Azarenka. Die hat jetzt nun wirklich 2 Jahre hinter sich, in denen sie kaum etwas hinbekommen hat, in dem sie private Probleme hatte, wo sie zwischendurch nicht bei Turnieren antreten konnte, weil sie aus Kalifornien nicht weg wollte, im Sorgerechtsstreit mit dem Kindsvater etc. wollte sie nicht aus Kalifornien weg. Sie kommt jetzt langsam zurück und ich fand, dieser Sieg gegen Karolina Pliskova war sehr beeindruckend. Sie hat in der ersten Runde Vera Svonareva besiegt und wie gesagt, sie war kurz davor, ins Halbfinale einzuziehen. Und dann wäre sie sogar noch ins Finale gekommen, weil Naomi Osaka ja aufgeben musste. Aber Viktoria Azarenka, es wäre mir eine Freude, sagen zu können, Azarenka ist zurück.
Schauen wir, ob es so kommen wird. Ich meine, es ist relativ klar, woran es bei ihr hakt. Einfach Vorhand ist zu wackelig, bewegt sich auch zu wackelig rein. Der Aufschlag ist nicht das, was er sein sollte. Der Rückschlag ist manchmal immer noch Top 5 in der Welt, manchmal ist er eher Top 20. Die Rückhand ist immer noch toll, aber auch da hat sie manchmal Probleme, sich reinzubewegen. Aber dann legt sie so ein Match wie gegen Pliskova hin. Sie hat ja auch im Fed Cup ein sehr gutes Halbfinale gespielt, obwohl die Weißrussin das verloren haben, hat sie wirklich eine gute Leistung gebracht, ist hier rüber geflogen, hat dann eben gegen Pliskova gewonnen. Pliskova war hier die Titelverteidigerin gewesen und die Nummer 3 im Race und mittlerweile eine richtig gute Sandplatzspielerin. Also das ist einer, den sie sich ans Revers heften kann. Sie hat hier in der Vergangenheit schon das Finale erreicht. Das ist ein Turnier, was ihr liegt. Die anderen Sandbelege sind nicht so unbedingt ihr Ding. Sie hat noch nie so eine richtig große Sandplatzleistung abgerufen, aber sagen wir so, wenn sie jetzt die Leistung, die sie hatte, stabilisieren kann, sich vielleicht in die Top 30 reinschieben kann, sowohl in der Weltrangliste als auch im Race, dann denke ich, ist ein Angriff später im Sommer auf Hardcourt wirklich möglich. Und das ist, wo sie immer noch ein Auge drauf haben wird. Die ganzen Turniere in den USA, angefangen bei Stanford, dann hin nachher zu den US Open. Das ist ihr Belag, das sind ihre Bedingungen. Da gehört sie sicherlich noch zu den besseren Spielerinnen auf der Welt.
Viktoria Azarenka hat hier das Viertelfinale erreicht, ist dann knapp ausgeschieden gegen Annette Konterweit, nachdem sie dann im dritten Satz aufgeben musste. Angelique Kerber, die hatte sich aus Acapulco ein Virus eingefangen bzw. mitgebracht und war 2 Wochen lang quasi komplett flach gelegen, hatte kaum in ihrer Sandvorbereitung irgendwas machen können. Das hatte sie ähnlich oder das hatte sie ja quasi genauso wie Alexander Zverev, der auch nach Acapulco krank war bzw. krank geworden war. Hier war sie an 5 gesetzt, rückte dann aber auf die Stelle an Nummer 2, nachdem Simona Halep abgesagt hat. Kerber gewann in ihrer ersten Runde gegen Andrea Petkovic mit 6-2, 6-4. Das war ein lockerer Sieg. Andrea Petkovic liegt ihr als Gegnerin. Im zweiten Spiel, im Viertelfinale, unterlag sie dann aber ebenso glatt gegen Kiki Bertens mit 3-6, 4-6. Hinterher war sie gar nicht so unzufrieden. Hatte dann ja auch gesagt, Mensch, ich habe kaum Vorbereitung gehabt. Ich will hier nur ein paar Matches sammeln. Ich bin sehr gespannt auf Angelique Kerbers Sandplatzsaison. Sie hat sich das ja vorgenommen, hier bei den French Open dann nochmal wirklich gut zu spielen. Das ist der Grand Slam, der ihr fehlt. Mit diesen Voraussetzungen, glaube ich, müssen wir nicht so viel von ihr erwarten in den nächsten Wochen. Da geht es wirklich nur darum, fit zu werden und eine halbwegs akzeptable Saison zu spielen, habe ich das Gefühl.
Ja, und wir haben da häufig schon in der Vergangenheit drüber gesprochen, dass sie einfach mit ihrem Spiel keine ist, die auf langsameren Sandplatzbelegen wirklich große Resultate holen wird. Vor allem in einem Feld, was immer dichter und immer besser wird. Und ich würde auch nicht erwarten, dass sie jetzt bei den großen Turnieren vielleicht außerhalb von Madrid wirklich übers Viertelfinale hinauskommt. Aber wenn sie Punkte aus dem letzten Jahr verteidigen kann, wenn sie sich gut platzieren kann in der Weltrangliste, dann denke ich, passt das. Aber bei ihr wird ein Viertelauge schon immer Richtung Wimbledon gehen. denke, da muss sie sich keine großen Sorgen machen, weil es natürlich bitter die Erkrankung, die sie aus Mexiko mitgebracht hatte, kann passieren. Ich meine, wir hatten es kurz erwähnt, eben letzte Woche während der Fed Cup-Geschichte. Und jetzt kommen die Turniere, die ihr historisch eben wirklich nicht so richtig liegen. Das sind Madrid und Rom. Bei den French Open hat sie teils gute Resultate gehabt, teils ging es früh raus. Sie ist natürlich einfach eine, die ja auf eine gute Sandplatzspielerin der zweiten oder dritten Runde treffen kann und dann kann es vorbei sein. Aber ich würde mir immer noch keine Sorgen um Angelique Kerbers Jahr machen, keinster Weise. Und hier gegen Kiki Bertens zu verlieren, das ist wirklich kein großes Problem.
Und Kiki Bertens, und das wissen wir jetzt nun wirklich, zur Genüge ist eine wirklich hervorragende Sandplatzspielerin, auch wenn sie in der nächsten Runde dann gegen Petra Kvitova verloren hatte. Wir müssen gerade noch einmal über das Turnier an sich sprechen. Der Porsche Tennis Grand Prix wird immer mit sehr viel Fanfaren dann ja auch begangen und es sind immer gute Teilnehmerfelder etc. Dieses Mal mussten allerdings Garbiñe Muguruza und Simona Halep, nachdem sie beide im Fed Cup vorher gespielt hatten, verletzungsbedingt aufgeben bzw. absagen. Vielleicht war dann auch so ein bisschen Müdigkeit dahinter, weil gerade Simona Halep hatte sich in Rouen beim Fed Cup richtig aufgerieben, als die Rumäninnen gegen Frankreich verloren hatten. Dazu gab es dann noch die verletzungsbedingten Absagen von Naomi Osaka, Viktoria Azarenka und Julia Görges. Der Porsche Tennis Grand Prix, eigentlich, wie gesagt, ist es der Auftakt in der europäischen Sandplatzsaison und er hat in den letzten Jahren trotzdem immer so ein bisschen darunter gelitten unter Absagen und hatte am Ende nicht so das ganz große Feld. Das ist ein bisschen schade für dieses Turnier.
Vor allem, weil es ja durchaus viel Geld reinsteckt. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, das Turnier an sich ist eine Marke, fast ein bisschen unabhängig davon, wer spielt. Gerade seitdem es eben auf Sand stattfindet und die meisten, gerade europäischen Spitzenspielerinnen, laufen ja da auch auf. Und jetzt müsste man natürlich gucken, wenn es wirklich im nächsten Jahr so kommen sollte, dass es ein Fed Cup Endturnier bei den Damen gibt und das dann im April stattfinden sollte, vermutlich in der Woche vor Stuttgart, dann könnte das noch mehr Auswirkungen haben. Es sei denn, alle Spitzenspielerinnen scheiden früh aus und fahren dann direkt rüber nach Stuttgart, aber das ist sicherlich eine Situation, die auch die Veranstalter dort beobachten werden in Stuttgart, um einfach zu schauen, wie entwickelt sich das. Aber wir hatten eben in der Vergangenheit auch schon so Sachen, zum Beispiel als damals Deutschland ja Halbfinale in Australien im Fed Cup spielte, gewann, da war es dann ja auch recht schnell vorbei für die beteiligten Spielerinnen und das ist, denke ich, einfach so ein bisschen das Pech davon, dass sie genau dort an der Stelle im Kalender sitzen.
Stuttgart also mit einer Turniersiegerin Petra Kvitova. Ein paar Worte müssen wir noch für Naomi Osaka verlieren. Die hatte gegen Sui Xie, gegen ihre Dauergegnerin im Jahr 2019, ersten zwei Sätzen gewonnen. Dann hatte sie ganz knapp gegen Donna Vekic gewonnen und musste dann ihr Match gegen Annette Kontaveit absagen wegen einer Verletzung. Trotzdem waren es zwei gute Auftritte hier von Naomi Osaka. Vor allen Dingen, wie gesagt, der Sieg gegen Xie, der wird ihr gefallen haben.
Ja, und dann gegen Vekic, das wäre schon ein interessantes Match. Sie war am Anfang die klar bessere Spielerin bis ungefähr Mitte des zweiten Satzes. Dann ist ihr das komplett entglitten. Sie war auch sehr genervt von sich selber und lag dann auf einmal 1-5 im dritten Satz hinten und ist dann noch hingekommen und hat das Match gewonnen. Aber zwischendrin war das ein bisschen die Osaka, die wir zum Beispiel Anfang des Jahres in Brisbane gesehen haben, wo sie auch ein, zwei Frustmatches drin hatte, sich dann später öffentlich dafür getadelt hat. Aber dann waren eben auch Phasen in diesem Match drin, wo sie einfach wieder aussah wie die beste Spielerin der Welt. Und wenn ich den Sieg hätte überschreiben müssen, hätte ich gesagt, das war ein Serena-Sieg. Das war so ein, ich bin die beste Spielerin der Welt, aber ich kann heute meine Leistung nicht abrufen. Trotzdem muss ich mich meine Gegnerin erstmal besiegen, denn ich bin einfach die beste Spielerin der Welt. Und daran hat es mich ein bisschen erinnert, hat sich anscheinend währenddessen ein bisschen verletzt und wollte das nicht riskieren. Es kommen jetzt ja wirklich große Turniere. Ich weiß nicht, ob es unbedingt was daran ändert, dass sie eben nicht das große Selbstvertrauen auf dem Sand hat. Und das hat sie eben mal wieder beklagt in der Vergangenheit, hat gesagt, hey, da fehlt mir einfach so ein bisschen das, was ich auf dem Hartplatz habe. Kann sein, dass wir nicht viel mehr von ihr erleben werden während der Sandplatzsaison, aber ein bisschen auf dem Rasen von ihr würde ich mir dann schon erhoffen.
Das Turnier in Stuttgart hat Petra Kvitova gewonnen im Finale gegen Annette Kontaveit. Zwei Turniere haben wir noch bei den Damen gehabt. Die waren allerdings so ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit bzw. der öffentlichen Wahrnehmung durchgeführt worden. Einmal in Istanbul. Das Turnier hat sowieso immer Probleme mit mangelnden Zuschauern oder mit Zuschauern, die nicht da sind. Das Turnier hat Petra Martic gewonnen. Nachdem sie das Halbfinale in Charleston erreicht hat in diesem Jahr schon, hat sie jetzt dieses Turnier in Istanbul gewonnen. Im Finale gegen Marketa Vondrousova. Im Finale in drei Sätzen. Petra Martic hier an 6 gesetzt. Die ist gut durchgegangen. Die hatte ein unglaublich enges Spiel im Viertelfinale gegen Kristina Mladenovic, die vorher sicherlich über die zwei Siege, die sie gefeiert hat, sehr glücklich gewesen ist. Aber Petra Martic blieb dort in drei Sätzen siegreich, 7-6 im dritten Satz. und konnte im Finale dann gegen Marketa Vondrousova im dritten Satz nochmal aufs Gaspedal drücken und mit 6:1 gewinnen. Sehr guter Sieg für Petra Martic, die nähert sich auch ihren Höchstplatzierungen in der Weltrangliste.
Ja, vor allem zum ersten Mal, dass überhaupt ein Turnier auf der WTA-Tour gewinnt. Hatte, glaube ich, 2 Einzelfinals vorher verloren, 4 Doppelfinals verloren und holt dann hier zum ersten Mal einen Sieg auf der Tour. Und eine Sieger oder eine Spielerin vielmehr wie sie ohne einen Sieg am Ende auf der Tour. Das wäre natürlich eine bittere Geschichte gewesen, gerade da die meisten in den Top 30 bis 50 sicherlich einen Turniersieg haben dürften. Und das wäre jetzt schon etwas auffällig gewesen, wenn es bei ihr nicht so gewesen wäre, einfach weil sie doch so eine talentierte Spielerin ist, weil sie bei den Grand Slam-Turnieren ja durchaus zu überzeugen weiß, weil sie dort einfach Leistungen abrufen kann, wo man manchmal denkt, hey, warum ist sie eigentlich keine Top-20-Spielerin? Und hier, das muss man sagen, sehr guten Sieg gegen Vondrousova, die vorher einfach eine richtig dominante Woche gespielt hat, die im Moment zeigt, dass sie wirklich eine ist, die, ja, recht schnell sogar in die Top-20 vordringen kann. Und natürlich, Martic hatte vorher die Duelle gegen Vondrousova gewonnen, aber das dann hier noch im Finale so umzubiegen, das ist einfach eine gute Leistung und bleibt am Ende der einzige Turniersieg, dann wird er zwar vor wirklich wenigen Menschen stattgefunden haben, die das live gesehen haben vor Ort, aber immerhin, sie hat endlich ihren Sieg.
Petra Martic, wie gesagt, im Viertelfinale gegen Kristina Mladenovic siegreich gewesen. Die hatte ihr erstes Turnier zusammen mit Sascha Barjin bestritten und hatte gleich 2 gute Siege. Einmal gegen Dajana Jastremska mit 6-3, 6-4 und einmal gegen Katerina Kozlova 6-1, 6-2. Mladenovic hatte in den letzten Jahren kaum Turniere, wo sie mal 2 Siege aneinander gereiht hat. Deswegen, we call it progress.
Ja, und das Match gegen Martic war gut, keine Frage. Und wir haben so ein bisschen den Plan dargelegt, wie es wahrscheinlich für sie laufen muss. Sie muss einfach, ja, effektiver beim eigenen Aufschlag werden. Das ist eine Waffe, eine Top-20-Waffe auf der Tour, zumindest in der Theorie. Und das muss sie für sich nutzen. Da muss sie einfach viel mehr einfache Punkte machen. Man hat hier gesehen, wie sie einfach doch ihre sehr langen Gliedmaßen nutzen kann, sowohl in der Abwehr als auch vorne bei Netzangriffen. Also da müsste eigentlich mehr zusammenkommen. Und ich denke, dass sie sich auch dahingehend wird stabilisieren können, dass sie zumindest die Top 30 bis zum Ende des Jahres wieder erreicht.
Und zusammen mit Temia Babac hat sie die Doppelkonkurrenz in Istanbul gewonnen. Ein Turnier haben wir noch, das ist das Turnier in Kunming gewesen. Kunming Open in Anning, Entschuldigung. Zhang Zhuai war an 1 gesetzt, hatte das Finale erreicht, dort aber gegen Zhai Zha Zheng mit 4-6, 1-6 im Finale verloren. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, ich bin diese Woche beim Snooker in Sheffield, deswegen habe ich quasi gar nichts davon gesehen. Du?
Nein, auch nicht wirklich. Was hier natürlich auffällt, ist, Turnier hat auf rotem Sand stattgefunden. Das ist so häufig in China nicht. China ist ja wahrscheinlich im Moment so ein bisschen das Land auf der Tour, wo wir die schnellsten Beläge haben und wo einfach sehr viel auf schnellen Partplätzen gespielt wird, die wir früher in den USA in der Form auch hatten. Und jetzt ein Turnier auf rotem Sand, das ist durchaus außergewöhnlich. Und etwas, was in der Vergangenheit immer wieder aufgefallen ist, dass die meisten chinesischen Spielerinnen sich recht schwer tun bei den größeren Sandplatzturnieren in Europa. Aber da im Moment so eine breite Generation durchkommt, wäre ich nicht überrascht, wenn wir in den nächsten 5 Jahren doch nochmal eine Chinesin hätten, die zumindest mal das Viertelfinale bei den French Open erreicht. Denn wir dürfen ja nicht vergessen, Na Lis, ganz großer Sieg, erster ganz großer Sieg, der kam bei den French Open damals und da hat sie den Durchbruch geschafft.
Ja, und vielleicht haben wir dann mit Zhuai Zhang dann irgendwann nochmal eine French Open-Siegerin, auch wenn die vielleicht sich erstmal anstrengt, den Grand Slam im Doppel zu holen, nachdem sie ja mit Sam Stosur die Australian Open gewonnen hat. Eine Nachricht haben wir noch, das Doppel in Stuttgart, das habe ich eben vergessen, haben Mona Bartel und Annalena Friedsam gewonnen. Im Finale gegen Anastasia Pavlyuchenkova und Lucy Shafarzova, die in dieser Woche jetzt in Prag ihr letztes Turnier bestreiten wird. Beide waren mit Wildcard in dieses Turnier gekommen, in dieses Doppelturnier für Mona Bartel und Annalena Friedsam. Ein toller Turniererfolg.
Ja, wir können ja kurz auch noch über Annalena Friedsam sprechen, die genau. So ein bisschen auf dem Comeback-Weg zurück ist, die ja Schulteroperationen hatte, die vor 3-4 Jahren wirklich auf dem Weg nach oben schien, als eine, die relativ stabil sich in den Top 30 wohl würde halten können. Und dann ist das Ganze so ein bisschen aufgrund der Verletzungen in sich zusammengebrochen. Sie ist jetzt auf dem Weg zurück. Man hat in dem Match gegen Kiki Bertens gerade im ersten Satz gesehen, was sie auszeichnet. Und das ist einfach eine tolle Rückhand. Sie hat einen guten Aufschlag. Man sieht einfach, dass sie noch an sich wird arbeiten müssen, dass sie diese Matchhärte wird wieder zurückgewinnen müssen. Aber bleibt sie verletzungsfrei, dann ist sie wahrscheinlich so ein bisschen die größte, in Anführungszeichen, Hoffnung, die der DTB hat, das weiterzuführen, was sie im Moment haben. Einfach 4, 5 Spielerinnen, die relativ konstant Top 30 Tennis spielen können. Da ist sie wahrscheinlich die erste Kandidatin für. Und für sie ist das natürlich eine wirklich tolle Geschichte, hier dann das Doppel zu gewinnen. Das hat ja auch ein bisschen Aufmerksamkeit alles bekommen. Und dann eben auf der Gegnerinnenseite mit Lucy Shafajova, eine so ein bisschen die jetzt doch noch ihre letzte Ehrenrunde bekommt, nachdem sie Anfang des Jahres bei den Austrian Open verletzt war und deshalb dort noch nicht zurücktreten konnte.
Und es gibt Fans, die sagen, sie hören uns so gerne den Namen Lucy Shafajova aussprechen. Nächste Woche wahrscheinlich das letzte Mal, weil das Turnier in Prag soll ihr letztes Turnier sein für Shafajova. Das waren die Damen. Gleich werden wir uns um die Herren kümmern. Die haben letzte Woche unter anderem in Barcelona gespielt. Alexander Zverev war dort wieder dabei, hat sich jetzt schon in München vorbereitet und hat dort sehr offen über seine derzeitige Situation gesprochen. Wir müssen aber auch über den ersten der Topspieler sprechen, der seine Topform erreicht hat, Dominic Thiem nämlich. Der hat das Turnier gewonnen in Barcelona und über den sprechen wir gleich ausführlich hier bei Chip in Charge, dem Tennis Talk auf meinsportpodcast.de.
Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Dominic Thiem hat das Turnier in Barcelona gewonnen, die Barcelona Open Bank Sabadell. Das Turnier hat er gewonnen im Finale gegen Daniil Medvedev, 6:4, 6:0. Aber was hängen bleibt von diesem Turnier, von Dominic Thiems Turnier, ist, dass er es komplett ohne Satzverlust gewonnen hat und dass er auf dem Weg dorthin nicht irgendwen besiegt hat, sondern wirklich große, große Sandplatzspezialisten. Diego Schwartzmann in seiner ersten Runde, dann Jaume Munar, dann Guido Pella, dann niemand geringeren als Rafael Nadal mit 6:4 und 6:4 und im Finale dann Daniil Medvedev, der erst dieses Jahr seine Liebe dann zum Sand entdeckt hat. Dominic Thiem, so dominant wie kaum ein anderer, beziehungsweise wie kaum jemand in diesem Jahr bislang, und er ist der erste von den ganz Großen, die ihre Sandplatzform unter Beweis gestellt haben, aber es gibt im Englischen den Begriff peaked too early, vielleicht auch für Dominic Thiem.
Es wird spannend sein, denn das hat er natürlich in der Form auch noch nicht hingelegt, eins der großen Sandplatzturniere vor den French Open zu gewinnen. Und ich denke, Barcelona können wir da ganz klar zuzählen. Es ist jetzt kein Rom, es ist auch kein Madrid, aber es ist einfach dadurch, dass Rafael Nadal dort seit 15 Jahren aufläuft, ein Event, der sehr viel Wert besitzt, auch innerhalb der Tennisszene und auch ein sehr traditioneller Sandplatz-Event ist. Und von daher denke ich, das kann er als einen seiner zwei, drei größten Titel sicherlich zählen. Und wie er es gemacht hat, war beeindruckend. Die Frage ist jetzt, kann er noch einen Gang nach oben gehen? Dann wird es langsam eng, vielleicht sogar für einen Rafael Nadal in besserer Form. Denn was Thiem dort geleistet hat in diesem Halbfinale, war schon beeindruckend. 6-4, 6-4, du hast gerade gesagt, es hätte auch 6-2, 6-2 sein können. Er war Nadal komplett überlegen. Nadal hatte seine ersten Breakbälle überhaupt im allerletzten Spiel und die hat Thiem dann sogar recht souverän mit zwei sehr brutalen Vorhänden abgewehrt und das war es halt. Er hat natürlich mittlerweile eine Ahnung, wie er jemanden wie Rafael Nadal besiegen soll und er zieht das mittlerweile ohne die ganz schlimmen Nerven durch, ob er das am Ende auch in Paris könnte, da muss man mal abwarten, aber das war beeindruckend und jetzt haben wir so ein Jahr bei ihm, wo wir zwei tolle Turniere haben und darüber hinaus Turniere, wo nicht so richtig viel zusammenlief und jetzt bin ich sehr gespannt, wie dominant ist er in den nächsten Wochen, geht er jetzt hin und erreicht, sagen wir mal, bei allen dreien, Rom, Madrid und Paris das Halbfinale oder ist er dann doch wieder Wackler drin, wie wir es jetzt bisher in der ganzen Saison gesehen haben?
Das ist auch für mich eine der spannendsten Geschichten, wie Dominic Thiem dann in diesen nächsten Wochen dann weiterspielen wird. Aber wir müssen nochmal auf diesem Match gegen Rafael Nadal ein wenig hängen bleiben, weil er ist der erste Spieler, der gegen Rafael Nadal auf Sand zum vierten Mal gewonnen hat. Das ist eine Leistung, die sonst niemand geschafft hat. Und das ist eine großartige Leistung. Und du hast es gesagt, Thiem weiß jetzt inzwischen, wie er gegen Nadal zu spielen hat. Ja, es gibt natürlich die Berichte von Nadals Onkel, der gesagt hat, Nadal ist eigentlich ein Verletzter, der zwischendurch mal Tennis gespielt. Aber trotzdem muss der erstmal auf Sand besiegt werden und gerade an solchen Orten wie Barcelona oder Monte Carlo in der Woche davor. Nadal ist nach wie vor der ganz große Prüfstein auf Sand. Er hat jetzt zweimal verloren vor dem Finale in Monte Carlo und Barcelona und trotzdem wird er es bleiben bis zu den French Open und den dann so zu beherrschen, das ist die ganz große Kunst und das schafft Thiem inzwischen häufiger.
Ja, vor allem, es war jetzt keine ganz große Überraschung. Es ist fast so ein bisschen wie die Zeit, wo damals Novak Djokovic einige Male gewonnen hat gegen Rafael Nadal. Da wusste man einfach, wie das Rezept aussieht, und hier weiß man auch, wie das Rezept aussieht. Und es ist einfach so, dass Rafael Nadal Dominic Thiem körperlich nicht überwältigen kann. Und das kann er quasi mit fast jedem anderen Spieler auf der Tour. Wir hatten das mal so schön damals zusammengefasst, oder vielmehr Philipp Kohlschreiber hatte es bei dir zusammengefasst, wo er sagte, dass Rafael Nadal einem regelrecht Schmerzen in der Schulter zufügt. Und Dominic Thiem ist so ein bisschen der Spieler, der sich körperlich dem entgegenstellen kann, einfach weil er die Wucht hat, weil er die Kraft hat, weil er die Winkel spielen kann, weil er sich den Court öffnen kann, weil er die Kondition hat. Er hat alle körperlichen und mittlerweile auch alle spielerischen Voraussetzungen, um Nadal zu besiegen. Und er macht es nicht eben mit dem alten Djokovic-Plan, den wir auch so ein bisschen von Fognini gesehen haben, sondern einfach über eine ziemlich klassische Art, Sand zu spielen, und B, einfach durch seine sehr, sehr kraftvolle Art. Er ist so ein bisschen fast ein Robin Söderling, aber als Sandplatzspieler. Und das ist eine ziemlich effektive Methode, um entgegen Nadal. Wie gesagt, wir müssen immer abwarten, wie das alles in Paris aussieht. Da hat Thiem bisher dann doch zweimal auf den Deckel bekommen von Rafael Nadal, und auch andere Spieler haben dort schon auf den Deckel von ihm bekommen. Aber man konnte davor annehmen, dass Thiem eine Chance hat, und Thiem hat das äußerst souverän hier gelöst und vor allem hat dann ja im Finale noch einen nachgelegt. Und das ist ja auch beeindruckend, dass ihm in den letzten Jahren auch nicht immer gelungen, wenn er Nadal besiegt hat.
Ja, das Finale gegen Daniil Medvedev war sowieso wieder was ganz Komisches. Daniil Medvedev hatte letzte Woche ein Spiel gegen Lajovic 5-1 im ersten Satz geführt und danach kein einziges Spiel mehr gemacht. Hier hatte er mit 13-0 gegen Dominic Thiem geführt, hatte danach nur noch ein einziges Spiel gemacht, mit 4-6 und 0-6 verloren. Und trotzdem, Dominic Thiem hat das nachgesetzt und hat dieser Woche, die sowieso schon die Sahne auf der Torte hatte, die hat er noch die Kirsche zugefügt, und auch das Finale war extrem dominant.
Ja, und Medvedev ist ein sehr unangenehmer Spieler. Das haben wir mittlerweile einfach gesehen, weil Medvedev eben auch so ekelhafte Winkel herstellen kann, weil er den Ball so flach hält, weil er den Ball so tief hält. Und da ist im Moment gar nicht so einfach, ein Rezept gegen zu finden. Und Thiem hat sich das 3-4 Spiele lang angeguckt und dann hat er ihn einfach vom Court gerumst. Und als er dann weggeschubst. Und das hat er ja dann mit allen Spielern gemacht. Und es ist jetzt wirklich für mich so spannend, kriegt er jetzt die Konstanz rein, die ihm nach Indian Wells nicht gelungen ist, und ist jetzt einfach der Spieler, den es zu schlagen gilt in der Sandplatzsaison. Erstmal sicherlich der formstärkste. Djokovic und Nadal hängen da einfach ein bisschen hinterher. Oder aber gibt es jetzt frühe Niederlagen in den Turnieren, die da jetzt noch kommen? Körperlich sollte das eigentlich nicht der Fall sein. Mental, denke ich, sollte er mittlerweile auch da angekommen sein, wo er ein paar gute Wochen hintereinander spielen kann. Und dann hängt es einfach nur noch davon ab, kann er es umsetzen.
Ich bin sehr gespannt auf seine nächsten Wochen. Du auch.
Ich bin auch sehr gespannt. Er ist sicherlich im Moment der spannendste Spieler, weil er die größte Variable ist. Wir können davon ausgehen, dass uns Nadal und Djokovic sehr gute Leistungen in Paris bringen werden. Das erzählt uns einfach die Geschichte. Wir haben mit Roger Federer eine große Wildcard. Wir haben Alexander Zverev, von dem wir im Moment auch nicht genau wissen, was da alles wie wo zusammenpasst. Und Thiem ist im Moment derjenige, der am besten aussieht. Heißt nicht, dass er Paris gewinnt, heißt aber, dass er bei den nächsten drei großen Sandplatzturnieren eine sehr gute Chance hat, große Titel zu gewinnen.
Und die Sandplatzsaison ist so offen wie kaum eine in den letzten Jahren, weil Nadal noch nicht auf der Höhe seines Könnens ist, weil Djokovic auch Niederlagen dabei hat, wo man hinterher sagt, wow, das haben wir so nicht bedacht. Es ist einfach dieses Jahr sehr, sehr offen. Und Dominic Thiem ist der einzige im Moment von den ganz Großen, der richtig gut in Form zu sein scheint. Und vielleicht wird er der große Dominator der nächsten Wochen. Wir werden natürlich darüber berichten hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk. Er hat im Finale gegen Daniil Medvedev gewonnen. Und der hatte vor diesem Turnier, beziehungsweise vor diesem Jahr, noch nie zwei Sandplatzmatches hintereinander auf der ATP-Tour gewonnen. Jetzt entmausert er sich zu einem absoluten Sandplatzspezialisten, hat letzte Woche in Monte Carlo dominiert oder beziehungsweise überzeugt und hat hier quasi auch überzeugt, unter anderem gegen Kenny Shikori, einen sehr, sehr kompetenten Sandplatzspieler. Gegen Nicolas Jarry hat er im Viertelfinale gewonnen, gegen Mackenzie McDonald, gut, das sind jetzt Gegner, oder Albert Ramos Vinolas, das sind Gegner, wo er eigentlich immer Favorit ist, und trotzdem hat Medvedev sich hier eine sehr, sehr gute Woche zusammengebaut, und nachdem jeder gedacht hat, Mensch, auf Sandplatz wird er nicht so gut spielen können, ist er jetzt ein sehr gefährlicher Gegner auf Sand.
Vor allem diese Woche kam er nach Monte Carlo, wo er ins Halbfinale gekommen war, was einfach schon eine größere Überraschung gewesen war. Und wenn man sich anschaut, ja, es waren nicht die ganz großen Gegner, aber Ramos Vinoas stand mal im Finale von Monte Carlo, durchaus ein kompetenter Sandplatzspieler und auch jemand, der eine unangenehme Art hat, Tennis zu spielen für jemanden wie Medvedev. Mackenzie McDonald, das ist vielleicht unter den Amerikanern derjenige neben Tiafoe, der das größte Potenzial dort hat von den jungen Spielern. Den hat er ziemlich weggebügelt. Über Nicolas Jarry sprechen wir gleich noch. Und dann der Sieg gegen Nishikori, der sticht einfach heraus. Nishikori hat kein richtig gutes Jahr bisher gehabt, aber bei diesem Turnier in der Vergangenheit immer und immer wieder überzeugt, ist einfach ein toller Sandplatzspieler, hat eine Art, mit der er fast jeden Gegner komplett entnerven kann und hier war es Medvedev, der Nishikori entnervt hat und Nishikori am Ende hat so ein bisschen über die eigenen Füße stolpern lassen und das ist für mich ein richtig, richtig guter Sieg. Wir wissen auch bei Medvedev, er ist noch nicht der ganz große Grand-Slam-Künstler, also da muss er noch zeigen, was er kann, aber sein Sprung und seine Konstanz, die er in diesem Jahr hingelegt hat, die ist ziemlich beeindruckend und er hat jetzt wahrscheinlich schon eine richtig gute Position am Ende des Jahres, die World Tour Finals zu erreichen, also da hat er sich richtig gut schon in Stellung gebracht.
Medvedev wird auch eine ganz spannende Geschichte in den nächsten Wochen sein, ich kann ihn überhaupt nicht einschätzen, also ernsthaft, mir fällt es total schwer, Daniel Medvedev einzuschätzen, lass mich einfach mal überraschen in den nächsten Wochen.
Ja, ich hatte ihn ja am Anfang des Jahres ins Wimbledon-Finale getippt. Das war natürlich auch einfach so ein bisschen, um ein bisschen Dynamik reinzubringen in sowas und damit wir drüber quatschen können. Ich habe jetzt auch nicht direkt damit gerechnet, dass er ins Wimbledon-Finale kommt. Aber was bei ihm so erstaunlich ist, er bringt diese Leistungen jetzt seit 8-9 Monaten und er hakt so ein bisschen die Kritikpunkte ab. Früher war es null Konstanz drin. Dann fing er an, konstante Resultate zu bekommen. Dann war es schon ein bisschen eindimensional. Na, dann hat er eben gezeigt, da ist wirklich sehr viel in seinem Spiel drin. Dann war es, aber er kann gegen die Top-Spieler nicht. Dann spielt er dieses tolle Match bei den Australian Open gegen Djokovic und besiegt ihn dann ein paar Wochen später. Und dann legt er hier auf Sand noch einen nach. Also im Moment ist er einfach nur auf dem Weg nach oben und er ist nicht so richtig zu stoppen, hat wirklich viele Punkte bisher gesammelt, hat schon auf den 9. Platz 500 Punkte Vorsprung, das ist zu diesem Zeitpunkt des Jahres schon was. Und jetzt kann man gespannt sein, was legt er noch dahin in den nächsten Monaten. Er ist kein Favorit auf die French Open, aber ich denke, wir dürfen auch nicht überrascht sein, wenn er dort das Viertelfinale erreicht.
Er ist etwas die konstantere Version von Gilles Simon.
Ja, aber irgendwie gefühlt 30 Zentimeter größer als Gilles Simon und hat einen richtigen Aufschlag. Und das ist ja das Erstaunliche. Und an Gilles Simon hat sich ja zum Beispiel jemand wie Djokovic auch schon die Zähne ausgebissen und auch Federer schon. Und Murray hat auch nicht gern gegen ihn gespielt. Nadal hat auch schon Probleme gegen ihn gehabt. Und wenn er mal das Spiel erreichen kann mit dem Aufschlag und der Größe, na, dann kann man gespannt sein.
Da kann man sicherlich gespannt sein. Was machen wir aus Rafael Nadal? Der hat hier das Halbfinale zwar erreicht, aber musste schwer, schwer kämpfen. In der ersten Runde schon gegen Leonardo Meyer über 3 Sätze. Dann hat er David Ferrer verabschiedet in Barcelona. Das war eher Business as usual. Aber dann gegen Jan-Lennard Struff gewann er 7-5, 7-5. Abgesehen davon, dass Jan-Lennard Struff letzte Woche eine absolute Top-Woche hatte, hat Nadal den Sieg gefeiert, als hätte er ein Turnier gewonnen. Dann war er gegen Dominic Thiem chancenlos. Aber so ein bisschen aufhorchen lässt diese Form von Nadal ja schon früh in der Sandplatzsaison.
Ja, ging auch wieder ganz viele Statistiken dann so auf Twitter rum. Es gab Saisons, wo er Probleme hatte bei den ersten Turnieren. Das waren, glaube ich, 14, 15, 16, wo ihm das nicht gelungen war, so richtig zu überzeugen bei den ersten beiden Turnieren. 2 Jahre ging so dahin. In einem hat er dann doch noch die French Open gewonnen. Er ist im Moment immer noch Co-Favorit auf den French Open-Titel, weil er in Paris erstmal besiegt werden muss. Und ich denke, man kann die Niederlagen schon so einordnen. Hey, Fognini und Thiem sind einfach zwei Spieler, die ihm auch in den allerbesten Jahren schon zugesetzt haben. Man kann aber auch sagen, so richtig in Form gekommen ist er nicht. Er hatte tolle erste anderthalb Wochen bei den Australian Open, wo er wirklich sehr überzeugend war, hat er so richtig einen auf den Deckel bekommen im Finale und danach ist er nicht mehr so in die absolute Topform gekommen, bis er vielleicht die ersten beiden Matches in Monte Carlo. Und von daher, ich glaube, man kann es in beide Richtungen sehen. Kann sein, dass er in Madrid auch früher verliert, als es sein müsste. Und dann wird es halt sehr spannend, was passiert zum Beispiel in Rom, was den Bedingungen in Paris sicherlich näher ist, als es in Madrid der Fall sein wird. Scheidet er danach auch auf einmal früher aus? Verliert er vor allem jetzt gegen Spieler, gegen die er einfach nicht verlieren sollte, weil Thiem und Fognini sind zu entschuldigen, aber verliert er auf einmal gegen Medvedev oder verliert er auf einmal, gegen den Jan-Lennard Struff oder was weiß ich, dann wird es halt auf einmal richtig spannend.
Lass uns noch über zwei deutsche Spieler sprechen. Über Jan-Lennard Struff zum Beispiel erstmal. Der hat hier, ich habe es eben schon gesagt, ein fabulöses Turnier hingelegt. Hat in der ersten Runde gegen Hugo Delien aus Bolivien gewonnen, einen Qualifikanten, ganz klein, 2 Sätzen. Hat dann gegen David Goffin in 2 Sätzen gewonnen. Goffin, wie gesagt, seit Monaten in einer Formkrise, aber trotzdem guter Sieg auf Sand. Und dann gegen Stefanos Tsitsipas in 3 Sätzen gewonnen, wo er ultra aggressiv war, wo er ganz häufig Surf and Volley gespielt hat, wo er am Netz dann auch die Punkte häufig gemacht hat, mit seiner fantastischen Vorhand häufig gepunktet hat und hat Tsitsipas im 3. Satz mit 6-2 besiegt. Und gegen Nadal hat er ja super Tennis gespielt und hat nur ganz knapp verloren. Das war eine richtige, richtige gute Woche für Jan Lennart-Struff.
Ja, das war eben wirklich auch überzeugend gespielt. Da ist aufgefallen, wie er seine langen Geräten halt wirklich für sich nutzen kann, wie er da teilweise über den Sand gerutscht ist und dann den Arm noch ausgefahren hat, die Bälle noch übers Netz bekommen hat, wie toll er vorne am Netz auch gerade gegen Rafael Nadal gespielt hat. Das sah schon sehr gut, sehr komplett aus. Da kann man auch einfach sehen, dass Struff gewachsen ist in seiner Art, wie er seine Fähigkeiten für sich nutzen kann, aber eben auch in dem Selbstbewusstsein, was er hat. Da ihm vielleicht sicherlich oder vielleicht hat ihm da das Doppel gut getan, sicherlich hat ihm gut getan, dass er auch einfach älter und erfahrener geworden ist, sich sehr viel zutraut oder sehr viel mehr zutraut, als teilweise früher gemacht hat, und es sah einfach sehr komplett, sehr kompetent aus, und jetzt kann man mal gespannt sein, ob ihm mal so ein größeres Resultat bei einem richtig großen Turnier rausrutscht. Wie gesagt, Barcelona, großes, angesehenes Turnier, aber das jetzt zum Beispiel in Madrid zu schaffen, wo der Aufschlag natürlich eine größere Rolle spielt, oder bei den French Open mal ins Achtelfinale oder so zu kommen, halte ich nicht für ausgeschlossen, wenn es die Auslosung gut mit ihm meint. Und dieses Match hier gegen Nadal, das kann er sich auf jeden Fall an die Wand hängen, denn da hat er sich wesentlich besser verkauft, als es viele andere in der Vergangenheit gemacht haben.
Absolut. Jan Lennart Struff auch diese Woche in München am Start. Wir werden auch 2 Tage dort in München am Start sein und werden euch dann täglich darüber berichten auf meinsportpodcast.de. Alexander Zverev ist im Moment ein bisschen das Sorgenkind im DTB. Er hat in seiner ersten Runde, nachdem er eine Wildcard angenommen hat, gegen Nicolas Jarry verloren mit 6-3, 5-7 und 6-7 im Tiebreak des 3. Satzes mit 7-5. Zverev versucht es. Zverev hat hier die Wildcard angenommen, weil er Spielpraxis, weil er die Matchhärte braucht. Und trotzdem war auch gegen Jarry wieder vieles Stückwerk. Er hat diese Woche oder dieses Wochenende in München eine Pressekonferenz gegeben, ein Pressegespräch gemacht, wo er dann auch sehr offen darüber geredet hat, was er im Moment für Probleme abseits des Platzes hat. Diese Geschichte rund um seinen Manager, die verfolgt ihn ja schon seit ein paar Monaten. Außerdem ist sein Vater im Moment im Krankenhaus. Dazu hat er sich von seiner Freundin getrennt. Sehr viele Baustellen im Moment für Alexander Zverev, der auf der Suche nach der Form ist. Er hat gesagt, er wisse im Moment nicht, wie man Spiele gewinnen soll. Wie gesagt, es ist im Moment vieles Stückwerk bei dem jungen Deutschen.
Ja, wer die Infos noch genauer aufbereitet haben will, was neben dem Platz passiert, gehe Richtung Tennismagazin. Dort hat Jannik Schneider das alles sehr ausführlich zusammengefasst, was dort die Probleme sind. Wenn man sich es auf dem Court anguckt, dann sieht man eben wirklich, dass er ja die schon vorher beschriebenen Probleme im Moment auf der Vorhand hat. Da ist er einfach zu wackelig und die nehmen sich die Gegner vor. Und darüber hinaus, das haben wir in dem Match gegen Jarry, fehlt es wahrscheinlich wirklich so ein bisschen an dem Selbstvertrauen. Denn er war hier 1,5 Sätze sicherlich der bessere Spieler gegen Jarry. Nicht unbedingt, weil er großartig gespielt hat, aber weil Jarry nicht gut gespielt hat und er war einfach besser, souveräner. Im dritten Satz, muss man ihm sagen, da hat er 2 Breaks aufgeholt von 0-3, ist da nochmal rangekommen, hat da nochmal einen Break bei 3-4 aufgeholt, hat sich dann einen Matchball erspielt, den er so ein bisschen verbaselt hat, wo er ihm die Rückhand, die Linie entlang etwas ins Ausgegangen ist. Also er hat wirklich alles versucht, aber er wirkte in der Tat wie jemand, dem es ein bisschen am Selbstvertrauen fehlt und wo die Gegner einfach wissen, hey, wenn ich häufig genug auf die Vorhand gehe, dann werden dort schon Fehler passieren. Und er traut sich nicht so ein bisschen aus seinem Tennis-Schneckenhaus rauszukommen, und er hat dann ja eben in diesem besagten Pressegespräch auch gesagt, hey, vielleicht ist München das, wo meine Saison jetzt nochmal richtig durchstartet. Wir wissen, der Sand ist was ihm liegt, und ich würde mir, was seine Karriere angeht, 0 Sorgen um ihn machen. Aber es war jetzt sicherlich auffällig, dass er hier dann doch ein Match verloren hat, was er nicht unbedingt hätte verlieren müssen. Auf der anderen Seite ein Match gehabt hat, wo er den 3. Satz auch 1-6 hätte verlieren können und ihn am Ende nur in Anführungszeichen 6-7 verloren hat.
Ja, der Kampf ist ja da. Also er versucht es ja wirklich. Ich habe das Match in kompletter Länge gesehen. Als er im 3. Satz diese beiden Breaks dann aufgeholt hat, habe ich gedacht, ja, das wird er jetzt gewinnen und das wird dann für ihn sehr sicher guter Sieg sein. Er hatte den Matchball, du hast es gesagt. Es funktioniert halt im Moment noch nicht. Und er selber macht im Moment einen etwas ratlosen, etwas grüblerischen Eindruck. Mal schauen, ob er sich dann in dieser Woche in München dann wirklich wieder am eigenen Schopf aus diesem Schlamassel rausziehen kann. Du hast es auch gesagt, man muss sich um seine Karriere 0 Sorgen machen. Krisen hatte jeder Topspieler schon mal, beziehungsweise Ergebniskrisen. Wir werden es natürlich sehen in den nächsten Wochen und in den nächsten Monaten, wie es mit Alexander Zverev weitergeht. Und selbst wenn er jetzt in den nächsten 3-4 Turnieren nicht so gut abschneiden konnte, er wird unter den Top 10 bleiben, weil er sich so ein großes Punktepolster angefressen hat. Und ich glaube schon, dass es dann wieder, dass es schon wieder aufwärts gehen wird für ihn. Wir werden natürlich darüber berichten. Wir haben noch ein Turnier und das sind die Hungarian Open in Budapest in der letzten Woche gewesen. Marin Cilic war an 1 gesetzt. Der hat in der ersten Runde in einem knüppelharten Match über 3 Stunden gegen Pablo Cuevas verloren mit 7:6 im dritten Satz. Nutznießer davon war Matteo Berrettini, der das Turnier am Ende gewonnen hat im Finale gegen Filip Krajinovic. Krajinovic, der hatte vor 1,5 Jahren mal für Aufmerksamkeit gesorgt, als er ins Finale des Turniers in Paris, Bercy, damals eingezogen war und danach stagnierte so ein bisschen seine Karriere. Jetzt scheint er wieder auf dem Weg zurück zu sein, aber Berrettini, ein Sandplatz-Spezialist, hat dieses Turnier gewonnen in 3 Sätzen, 4-6, 6-3, 6-1. Das ist auch so einer, den könnte man auch bei den French Open im Achtelfinale sehen.
Ja, und das Spannende an ihm ist ja, er ist fast so ein bisschen so ein Milos Raonic-Verschnitt von seinem Aussehen her und auch von seinem starken Surf her, aber ich würde dir zustimmen, Sand ist eigentlich sein Ding. Er ist einer der wenigen Spieler, der, glaube ich, zurzeit mehr als einen Titel auf der Tour hält. Zumindest, wenn man jetzt Rafael Nadal und dessen große Sandplatzsammlung ausnimmt, denn er hat letztes Jahr einen Start gewonnen. Hat dann jetzt hier auch nochmal gewonnen. Das ist im Moment auch so ein bisschen sein Level. 250er-Turniere, so seine wuchtigen Waffen auszunutzen. Und wenn der erste Aufschlag kommt, dann ist es auch auf Sand für die meisten Gegner extrem schwer, Punkte dagegen zu machen. Aber ich würde bei ihm vermuten, er ist gerade 23 geworden, ich würde vermuten, dass er vielleicht so in 3, 4, 5 Jahren wirklich so seine höchste Phase, beste Phase seiner Karriere erreichen wird, wo er dann eben wirklich vielleicht sogar 2, 3 Viertelfinals mal bei den French Open erreicht. Vielleicht ergibt sich auch was auf den anderen Wegen. Also er ist einer, der sicherlich nicht ein absolutes Ausnahmetalent ist, der jetzt nicht sehr schnell in die Top 10 schießen wird, aber einfach einer, der sich vermutlich eine richtig solide Karriere zusammenbasteln wird.
Matteo Berrettini also im Finale siegreich. Wir müssen über Marin Cilic noch sprechen, weil der hat ähnlich wie andere Topspieler im Moment große Probleme, in diese Sandplatzsaison reinzukommen, beziehungsweise für sich selber dann auch in die Saison zu kommen. Diese Niederlage gegen Pablo Cuevas war unglücklich und trotzdem ist es am Ende wieder eine Erstrundenniederlage. Cilic wird sich sputen müssen, damit er in diese Sandplatzsaison noch reinkommt, weil die Gegner werden nicht einfacher in den nächsten Wochen.
Ja, vor allem die Punkte werden ihm langsam wegfallen. Wenn man schaut, er ist die 82 im Race. Er ist 3, 4 Plätze hinter Spielern wie Kamil Majdzsak und Marcos Giron und Yannick Maaden. Nicht um diese Spieler schlecht darzustellen, aber er würde normalerweise 70, 80 Plätze vor diesen Spielern sein im Race zu diesem Zeitpunkt. Und er hat letztes Jahr eine gute French Open gespielt, hat dort ein gutes Resultat gehabt und hat auch im Rest des Jahres nicht katastrophal gespielt, aber es ist immer noch so ein bisschen der Wurm drin. Seit dieser frühen Niederlage in Wimbledon letztes Jahr, wo er 2:0 Sätze hatte gegen Guido Pella, wo er absolut auf der Liste der Favoriten stand, der Top 3, Top 4 Favoriten dieses Match hergibt. Und seitdem ist so ein bisschen der Wurm drin. Und er hatte eine Verletzung in der Offseason und deswegen ist er wohl nicht so richtig gut reingekommen. Und es ist ein bisschen bitter, hier gegen Pablo Cuevas in der ersten Runde spielen zu müssen. Trotzdem, das ist im Moment ein Cilic, der doch ein Stück von dem entfernt ist, was wir von ihm gewohnt sind. Und er kann eigentlich auf dem Sand spielen, weil er einfach genug Konstanz im Spiel drin hat, um lange Ballwechsel führen zu können. Aber es ist bei ihm schon langsam etwas besorgniserregend.
Das wollte ich nämlich auch sagen. Marin Cilic überhaupt noch nicht reingekommen in diese Saison und wir werden es jetzt sehen, wie es in den nächsten Wochen läuft. Auf jeden Fall, er ist einer der Spieler, die ein paar wirklich gute Ergebnisse brauchen. Mal gucken, ob er sie in den nächsten Wochen dann wird abrufen können. In dieser Woche, wie gesagt, findet unter anderem das Turnier in München statt. Da werden wir natürlich dann in dieser Woche dann auch ausführlich darüber berichten. Das waren die beiden Herrenturniere. Wenn wir gleich wiederkommen, dann haben wir noch ein paar News der Woche. Unter anderem muss Kevin Anderson bis zum Ende der Sandplatzsaison leider aussetzen wegen seines Ellenbogens. Die ATP World Tour Finals ziehen um und Justin Gimelstorp, der sorgt im Moment nach wie vor für Diskussionen, weil dessen Schuldspruch ist gesprochen worden. Er muss auf Bewährung quasi ins Gefängnis und jetzt haben schon einige Spieler gesagt, Mensch, eigentlich möchten wir so jemanden nicht an der Spitze des Herrentennis. Darüber sprechen wir gleich, wenn wir uns wieder hören, hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis Talk.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise.
Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Der MLS-Podcast. Daniel Rupp, Vincent Kobel und Anne Meyer führen dich jeden Freitag durch die Spieltage der Major League Soccer.
Von Chicago Fire wegkam, war nicht schön, weil sie ihn einfach getradet haben und er aber wahnsinnig viel Herzblut in dieses Team gesteckt hatte.
Sie informieren dich über Ergebnisse, Skandale und Geschichten des amerikanischen Fußballs. Der MLS-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Willkommen zu den News der Woche hier bei meinsportpodcast.de und Chip in Charge, dem Tennis-Talk. Wir fangen an mit Kevin Anderson, einem Spieler, der letztes Jahr bzw. vorletztes Jahr schon in die Weltspitze vorgedrungen ist und der sich immer durch seine Konstanz ausgezeichnet hat. Leider hat er im Moment Verletzungsprobleme. Er hat Ellbogenprobleme und er musste jetzt die komplette Sandplatzsaison bis zu den French Open absagen. Das ist ein herber Schlag für Anderson, ist ein herber Schlag auch fürs Turnier bzw. für die Turniere, weil eigentlich ist er ja schon ein Muster an Konstanz.
Auf jeden Fall. Das hat er in den letzten Jahren bewiesen. Er ist nicht so ein bisschen der Spieler mit der allergrößten Ausstrahlung, aber schon auch jemand, der eben den Turnieren vor Ort was gibt. Er hätte zwar in Estoril gespielt, er wäre dort der Top-10-Spieler gewesen. Er hätte sicherlich wieder viel PR nebenher gemacht, wieder kluge Sachen gesagt über Umwelt und andere wichtige Anliegen. Und das bringt er ja schon mit. Und im Moment ist es aber eben wirklich so, dass ihn seit der ersten Turnierwoche oder vielmehr dem Sieg in der ersten Turnierwoche eben diese Ellbogenprobleme plagen. Er kann wohl alles machen, außer damit richtig aufschlagen. Und er war dann für ein Turnier zurück, hat eine ganz gute Leistung gebracht. Aber jetzt hat er gesagt, nee, wir müssen da noch weiter dran arbeiten. Und ja, ich will es nicht verschreien, aber es erinnert natürlich so ein bisschen an Novak Djokovic und dessen Probleme. Und er musste sich dann nachher doch operieren lassen, obwohl er es eigentlich nicht wollte, obwohl er konventionelle Therapie die ganze Zeit probiert hat. Und jetzt müssen wir mal schauen, ob Anderson das vermeiden kann. Anderson hat das jetzt hier begründet, die Absagen mit, hey, langfristig für meine Karriere ist es einfach besser. Und ich würde ihm zustimmen, er wird wahrscheinlich noch 2-3 Jahre auf höchstem Niveau spielen können. Höchstes Niveau heißt für ihn wohl nochmal die Chance zu haben, ein Grand-Slam-Finale zu erreichen und sich dort dann hoffentlich besser zu verkaufen als bei den ersten beiden Versuchen. Und er hat nicht super viele Punkte, um Mensch zu verteidigen, aber jetzt wird der Druck natürlich dann schon recht groß, wenn er zurückkommt und eben dann direkt auf Rasen starten muss, wo er dann durchaus ein Wimbledon-Finale noch in der Tasche hat vom letzten Jahr.
Ja, auch für ihn könnte es tatsächlich in den nächsten Wochen dann abwärts gehen. Bei ihm ist es dann halt gesundheitsbedingt. Wir haben eben über Marin Cilic gesprochen, der auch eine Verletzung hatte, der dann auch länger jetzt gebraucht hat, beziehungsweise nach wie vor braucht, um wieder in die Form zu kommen. Und wie schnell Kevin Anderson dann wieder in seiner Form ist, das ist dann auch, das steht dann auch noch aus. Wir wünschen ihm auf jeden Fall gute Besserung, weil Kevin Anderson hat eigentlich die Tour in den letzten Jahren besser gemacht, auch wenn man ihm vorwerfen kann, er ist nicht unbedingt der größte Entertainer auf der Tour. Aber ich mochte ihm immer sehr gerne zugucken, beziehungsweise ich mag ihm immer sehr gerne zugucken. In der Vergangenheit hier von Anderson zu sprechen, ist dann ja auch blöd.
Ne, und das Interessante ist ja bei jemandem wie ihm, man kann ihn, denke ich, durchaus mit Thomas Berdych vergleichen, der technisch vielleicht noch etwas filigraner ist, aber als Spieltyp nicht so unähnlich ist. Und Anderson hat in den letzten 2 Jahren das geschafft, was Berdych immer so ein bisschen verwehrt blieb, nämlich bei den allergrößten Turnieren Siege zu schaffen, die ihn in die Finals eben dieser Turniere geführt haben. Und das ist Berdych abseits seines eines Wimbledon-Finals eben nie gelungen. Natürlich Berdych damals auf die absolute Spitze des Herrentennis, auf Federer und Djokovic und Nadal in absoluter Topform getroffen, aber Anderson hat sich jetzt ja auch nicht einfach nur in diese Finals lavriert. Und das ist ja das Spannende an ihm. Er hat immer an sich gearbeitet. Er hat auch daran gearbeitet, immer konzentrierter auf den Punkt seiner Leistung abrufen zu können. Und das ist ja das Beeindruckende an ihm. Und das fällt dann auf gegen die Berdychs dieser Welt.
Kevin Anderson muss auf jeden Fall die Sandplatzsaison absagen und kann jetzt nicht bei den French Open dabei sein. War es letztes Jahr, als er gegen Diego Schwartzmann gespielt hat, wo Schwartzmann sich dann bei Marijana Veljović beschwert hatte? Das ist nach wie vor eins meiner Lieblings-YouTube-Videos, was Tennis angeht. Marijana Veljović und Diego Schwartzmann im Zwiegespräch während des Matches gegen Kevin Anderson. Aber das ist eine andere Geschichte. Die nächste Geschichte, die wir haben, ist eine Geschichte, die ich eigentlich auch nicht so gerne erzähle, beziehungsweise über die ich nicht so gerne spreche. Das ist die Geschichte rund um Justin Gimelstob, der wegen Körperverletzung angeklagt war und dessen Schuldspruch jetzt gesprochen worden ist. Er wird für 3 Jahre lang inhaftiert, beziehungsweise auf Bewährung hat er jetzt bekommen, möchte aber trotzdem noch nach wie vor in den höchsten Tenniskreisen verbleiben. Aber jetzt stellen sich schon einige Spieler quer und sagen, ja, der kann uns eigentlich nicht repräsentieren. Justin Gimelstob ist sehr stur, was seine Haltung angeht, aber so ein bisschen Sturheit regt sich jetzt auch unter den Spielern, die ihn nicht mehr dabei haben möchten.
Ja, das ist eine sehr spannende Geschichte. Wir reden hier häufig darüber, wie im Moment Veränderungen im Tennis stattfinden, vielleicht sogar Veränderungen, die den Sport langfristig anders aufstellen könnten. Und Justin Gimelstob ist dort eine zentrale Gestalt gewesen, war ein einigermaßen erfolgreicher Spieler, der häufig dadurch auffiel, dass er ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, das vor sich hergetragen hat schon als Spieler, seitdem in den verschiedensten Rollen unterwegs ist. Er war zwischendrin der Trainer und dann Berater von John Isner. Er ist eine größere Nummer beim Tennis Channel in den USA, der eben nicht nur Tennis überträgt, sondern auch durchaus verwoben ist mit der Tennislandschaft in den USA. Er sitzt eben in diesem ATP-Board. Dazu muss man sagen, die Spieler, es gibt quasi eine von den Spielern gewählte Repräsentanten, die dann wiederum 3 Figuren bestimmen, die in diesem ATP-Board sitzen und dort werden dann die Entscheidungen getroffen, sei es über Preisgelder, über Fernsehverträge etc. Und er war dort seit Jahren so ein bisschen der absolut aggressive Vertreter der Spieler. Und deswegen wird er von vielen geschätzt, anscheinend zum Beispiel von jemandem wie Novak Djokovic, weil das Ziel von vielen Spielern auf der ATP-Tour im Moment ist, hey, wir wollen einen größeren Anteil am Preisgeld haben. Und er mit seiner aggressiven Art hat ihnen wohl die Hoffnung gegeben, dass sie langfristig dort an mehr Preisgelder rankommen können. Und Teil dieser Bewegung, um an mehr Preisgeld zu kommen, war zum Beispiel der gewählte Abschied oder vielmehr der abgewählte Chris Comeau, der ATP-Präsident, dessen Vertrag nicht verlängert wird. Und dahinter steckt dann eben Justin Gimelstob mit seiner ganzen Fraktion. Und er hatte im letzten Jahr an Halloween einen Bekannten überfallen. Die Umstände sind auch nach dem Prozess immer noch nicht 100% klar, wobei die Richterin festgestellt hat, es gab keinen Grund, diesen Mann zu überfallen. Und er hat ihn 50 Mal geschlagen auf offener Straße, hat ihn dabei wohl recht schwer verletzt. Seitdem gibt es eben diese Anklage gegen ihn oder erst eine Anzeige, dann eine Anklage. Es gab immer Stimmen, dass er diese ATP-Position verlassen soll. Nun gab es diesen Schuldspruch, da haben sich dann die Stimmen gemehrt. Erstmal hat das Board gesagt, wir warten das mal ab. Dann wurde der Druck jetzt immer größer, angefangen von Andy Murray hin über andere Spieler. Und jetzt ist es so, dass es in Rom zur Wahl kommen wird, wer einer dieser 3 ATP-Repräsentanten sein wird. Und er wird sich dort zur Wahl stellen und wird wohl unter anderem antreten müssen gegen Brad Gilbert, der in der letzten Nacht sich bereit erklärt hat, selber für diese Position anzutreten und sagt, nein, ich werde dasselbe versuchen, was Gimelstob versucht hat, aggressiv eure Interessen zu verteidigen, ohne aber seine Hintergrundgeschichte an gewalttätigen Auseinandersetzungen zu haben. Und das ist so ein bisschen ein Machtkampf, den wir gerade im Tennis erleben, der sich an Gimelstob aufhängt und da kann man gespannt sein, was da in Rom passiert.
Die ganze USA-Davis-Cup-Geschichte versammelt sich im Moment, um an die Spitze der ATP-Tour zu kommen, nämlich nicht nur Brad Gilbert, sondern auch Tim Majot hat gerade eben seinen Hut in den Ring geworfen. Also den werden wir dann auch noch in den nächsten Monaten erleben. Tim Majot, Brad Gilbert, das ist wirklich große Davis-Cup-Vergangenheit der Amerikaner.
Ja, Daniel Valadou ist auch noch dabei, ehemaliger Trainer von Grigor Dimitrov. Ist im Moment noch sein aktueller Trainer, aber ehemaliger Trainer von Andy Murray. Es ist hier nämlich so, dass, jetzt wundern sich vielleicht viele, warum kommen nur Amerikaner, weil es eben aufgeteilt ist. Es gibt einen europäischen Sitz, einen für die Amerikaner, den ganzen amerikanischen Kontinent, Nord- wie Südamerika und dann eben einen für den Rest der Welt. Die anderen beiden sind besetzt und dieser amerikanische Posten ist eben offen und deswegen versuchen relativ viele große Tiere des amerikanischen Tennis sich dort zu platzieren und zu versuchen, eben in diese Position hereinzukommen, wo wir dann eben wahrscheinlich diese Machtkämpfe in den nächsten Jahren erleben werden. Und da kann man sehr gespannt sein, ob sich zum Beispiel die ATP-Repräsentanten hinter jemanden wie Gilbert stellen oder dann doch lieber Gimelstob nehmen.
Wir werden es auch das natürlich begleiten in den nächsten Monaten. Ich glaube nicht, dass wir hier schon das letzte Wort gehört haben. Justin Gimelstob ist auf jeden Fall verurteilt worden, 3 Jahre auf Bewährung wegen Körperverletzung. Er möchte trotzdem an die Spitze der ATP-Tour. Eine Nachricht haben wir noch und das ist eine sehr interessante News gewesen in der letzten Woche. Die ATP hat bekannt gegeben, dass sie ab dem Jahr 2021 nicht mehr in London die ATP Finals austragen wird, sondern ab dem Zeitpunkt dann in Turin. Für mich eine Überraschung. Das Tennismagazin hatte schon einen Tag vorher gesagt oder geschrieben, dass Turin wohl der große Favorit gegenüber Tokio sein würde. Tokio war auch, stand auch zur Debatte. Ich hatte eigentlich gedacht, dass die ATP jetzt wieder den Erdteil wechseln will, aber sie bleibt in Europa. Sie geht nach Turin ins Pala Alpi Tour, einer Mehrzweckhalle. Bis 2014 war es der Pala Sport Olimpico. 16.000 Zuschauer passen da rein. Nach 2009 bis 2020, in denen dann die ATP Tour 11 Jahre in London gewesen ist, wird sie dann nach Turin wechseln. Und ich glaube, auch wenn ich mich jedes Jahr in London sehr, sehr wohl fühle, das passt schon, dass es mal wieder einen Wechsel gibt. Weil eigentlich sind die ATP Finals ein reisendes Turnier.
Wahnsinn, auch für lange Zeit. Es gab natürlich mal eine größere Etappe oder vielmehr eine größere Zeit, wo es im Madison Square Garden stattgefunden hat. Aber danach ist es doch recht viel durch die Welt gereist. Und dann eben in London hat es ein bisschen sein natürliches Zuhause gefunden. Es machte ja auch Sinn, weil eben die vier großen Spieler alle aus Europa kamen während dieser Zeit. Aber die ATP durchläuft im Moment natürlich auch einen Wandel. Es kann sein, dass wir durchaus in Zukunft vor allem nordamerikanische Spieler an der Spitze sehen werden. Es ist immer noch nicht ausgeschlossen, dass wir Spitzenspieler aus Asien sehen werden. Mal gucken, was mal aus Yon Chang wird. Also wir reden ja hier vom Zeitraum 2021 bis 2025. Und da könnte es auch durchaus den einen oder anderen italienischen Spitzenspieler geben. Also es macht durchaus Sinn, denke ich, es im Moment in Europa zu behalten, solange es noch eine Hallensaison in Europa gibt. Und Paris-Bercy ist ja das letzte große Turnier davor. Es machte sicherlich auch Sinn, den Ort zu verlassen, um A, zu vermeiden, dass es allzu routiniert wird, und B, und das stand ja auch in allen Presseberichten mit drin, damit es mehr Geld gibt. Die Herren waren wohl nicht ganz so amüsiert, dass das Jahresendturnier der Damen in Shenzhen 14 Millionen Euro oder Dollar sind, glaube ich, garantiert für die 8 Teilnehmerinnen plus die Doppelteilnehmerinnen, und die Herren haben jetzt nachgelegt mit 14,5, die es garantiert gibt von den italienischen Veranstaltern. Also, wo wir gerade über das Preisgeld sprachen und den Streit, hier geht er eigentlich weiter, und Turin hat wohl gesagt, wir legen das Geld hin.
Ja, aber das war eine der lustigsten Noten der letzten Woche, dass die Herren es nicht ertragen haben, dass die Damen 14 Millionen garantiert ausschütten. Da haben sie gesagt, nee, komm, wir müssen jetzt nochmal 500.000 draufpacken, wie sehen wir denn da aus?
Ja, und das ist natürlich etwas, was wir schon sehr lange im Tennis gesehen haben. Es gab dann auch eine durchaus spannende Debatte um das ganze Preisgeld noch außenrum, und die ist einfach, hey, macht es Sinn, sein ganzes Preisgeld in irgendwie 5 großen oder sagen wir 6, 7 großen Events reinzustecken und dann die breite Masse einfach so ein bisschen absinken zu lassen. Es gibt ja einfach wesentlich weniger Geld bei den Damen, bei den International-Turnieren, auch bei den Premier-Turnieren, als zum Beispiel bei den Herren der Fall ist. Auf jeden Fall ist das eine Entwicklung, die es zu beobachten gilt, und zwar wie sich Preisgeld im Moment konzentriert. Und hier kam es in einer lustigen Note. Häufig fällt halt einfach auf, wer in den Top 10 ist, der verdient richtig viel Geld, und wer, sagen wir, Nummer 53 ist, verdient schon gar nicht mehr so viel Geld.
Ja, auf jeden Fall haben wir die ATP Finals ab 2021 an einem neuen Ort. In Turin wird das stattfinden, und ich würde alles dafür geben, Fabio Fognini 2021 in den ATP Finals zu sehen. Ob dieser Wunsch erfüllt wird, das steht noch ein bisschen in den Sternen. Was nicht in den Sternen steht, ist, dass dies das Ende dieser Sendung ist. Wir hoffen, das hat euch mal wieder gefallen. Wir freuen uns nach wie vor, wie immer, über Bewertungen und Rezensionen auf iTunes. Wenn ihr uns folgen wollt, auf Twitter @chipundcharge oder auf Facebook, facebook.com/chipundcharge. Nächste Woche werden wir uns ein bisschen häufiger melden, weil wir, wie gesagt, 2 Tage dann auch in München vor Ort sind beim ATP-Turnier bei den BMW Open. Und dann gibt es nächste Woche natürlich dann die reguläre Sendung. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz.
Jeder Sieg gegen Roger ist sehr speziell.
Am Platz.
Und sie ist eine, die von der Grundlinie so viel kann, die so eine tolle Übersicht hat, aber die nie die ganz großen Höhen erreichen wird, wenn diese beiden Schläge nicht klappen.
Auf dem Platz.
Vor die Füße von Sosa, dessen Rückhand landet. Longline im Netz. Einstand.
Chip and Charge. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise.
Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.